März 2018, Kyoto. Am Research Institute for Mathematical Sciences empfängt ein Mathematikprofessor zwei Kollegen aus Deutschland, Experten ihres Fachs. Jakob Stix und Peter Scholze sind extra angereist, um mit dem japanischen Professor über seine Forschung zu diskutieren. Vor 6 Jahren hat er verkündet, eine wichtige mathematische Vermutung bewiesen zu haben. Doch es gibt ein Problem. Niemand versteht die Beweisführung. MathematikerInnen aus aller Welt versuchen, die Arbeit des japanischen Professors zu prüfen, bisher vergeblich. Nun liegt die Hoffnung auf Stix und Scholze. Eine Woche lang erklärt der Professor seine Theorie und die europäischen Kollegen bilden sich ein Urteil. Nach dem Besuch wartet der japanische Mathematiker auf das Gutachten. Wird sein Beweis nun endlich anerkannt? Das ist die Geschichte von Shinichi Mochizuki. Ich bin Caroline Breitschädel und ich führe euch alle 2 Wochen durch verschiedenste Geschichten aus der Mathematik. Dabei reisen wir kreuz und quer durch die Welt und Wissenschaftsgeschichte. In der letzten Folge waren wir bei Aristoteles in der Antike und in dieser Folge springen wir zurück in die Gegenwart. Der Konflikt, um den es heute geht, dauert nämlich immer noch an. Bis heute streiten MathematikerInnen darüber, ob Shinichi Mochizuki eine der berühmtesten mathematischen Vermutungen bewiesen hat oder eben nicht. Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft wird nachher in Grundzügen erklären, worum sich diese sogenannte ABC-Vermutung dreht. In Grundzügen, weil ABC-Vermutung klingt vielleicht erstmal nach Pillepalle, dahinter steckt aber ein ganz schöner Brocken. Bevor wir zur Mathematik kommen, schauen wir uns aber erstmal die Hintergründe an. Wer ist Shinichi Mochizuki? Wie ist der so drauf? Und wie wirkt sich das auf diese ABC-Vermutungskontroverse aus? Mathematiker und Geschichtensammler Demian Nauel-Goos bringt mit mir Licht ins Dunkel. Hallo Demian, schön, dass du da bist.
Hallöchen, Caro.
Wie ich eben schon gesagt habe, geht es diesmal ja um einen Konflikt aus der jüngeren Vergangenheit, der die Mathe-Community aber bis heute beschäftigt. Also ziemlich anders als zum Beispiel in der letzten Folge über Aristoteles. Was wir da erzählt haben, liegt so lange zurück. Die Umstände für Menschen, die wissenschaftlich arbeiten wollten, waren völlig andere.
Aristoteles legt ja überhaupt erstmal die Grundlagen der Wissenschaft. Er selbst leistet ja vor allem in der Logik massive Vorarbeit. Als Pionier in der Wissenschaft eckt er natürlich an. So sind Menschen nun mal grundlegend neuen Ideen gegenüber oft erstmal skeptisch.
Ja, das zieht sich so durch die Jahrhunderte und Jahrtausende. Das ist ja an sich auch mega wichtig, dass wir nicht zu allem sofort Ja und Amen sagen. Heute ist es aber wahrscheinlich schon so, dass Forschende, die Pionierarbeit leisten, eher Verbündete finden, oder?
Naja, insgesamt gibt es einfach eine viel größere wissenschaftliche Community, die auch immer besser vernetzt ist. Damit kommen wir auch zum ersten Aspekt der Gegenwart, der für unsere heutige Geschichte wichtig ist, und zwar das Internet. Durch das Internet erfahren WissenschaftlerInnen viel einfacher, was gerade in ihrer Community los ist, wer gerade woran forscht und natürlich gelangen neue Veröffentlichungen schneller an die Öffentlichkeit.
Ja, der Informationsfluss wird durchs Internet natürlich extrem beschleunigt. Das eröffnet ganz neue Möglichkeiten.
Es bilden sich Online-Foren, in denen MathematikerInnen diskutieren, sich gegenseitig Fragen stellen und dadurch eben einen guten Überblick über die aktuelle mathematische Forschung bekommen. MathOverflow.net ist da wohl ein besonders wichtiges Beispiel. Das ist so eine Q&A-Seite, auf der sich auch anerkannte Mathematiker gegenseitig bei Fragen weiterhelfen. Es gibt auch Seiten, auf denen WissenschaftlerInnen ihre Forschungsarbeiten hochladen, bevor sie überhaupt veröffentlicht werden. Archive.org ist da das bekannteste Beispiel. Auch sowas vereinfacht den wissenschaftlichen Diskurs.
Das klingt ja nach ziemlichen Verbesserungen in der Welt der Wissenschaft, also so im Vergleich zu vor einigen Jahrhunderten.
Ja, für die Wissenschaften und natürlich auch für die Mathematik sind das große Vorteile. Für die Mathematiker heutzutage gibt es aber auch einen Wermutstropfen. Mathematik ist viel komplizierter geworden. Viele Probleme wurden schon gelöst und die ganz großen offenen Probleme der Mathematik sind nicht ohne Grund noch nicht bewiesen worden. Viele MathematikerInnen haben sich an diese Probleme rangetraut und sind daran gescheitert.
Michael Atiyah und die Riemannsche Vermutung, sowas?
Ja, das wäre so ein Beispiel. Da spielt er natürlich noch mehr mit rein, aber das haben wir alle schon in der Atiyah-Folge besprochen. Die Riemannsche Vermutung ist aber, wie auch die ABC-Vermutung, ein Beispiel für ein offenes mathematisches Problem, bei dem man sich nicht sicher ist, reicht die heutige Mathematik überhaupt aus, um dieses Problem zu lösen? Viele Mathematiker nehmen nämlich an, dass wir erst neue mathematische Theorien entwickeln müssen, um Antworten auf diese offenen Fragen zu bekommen.
Und wenn dann doch jemand kommt und sagt, hey, ich habe hier eins der ganz großen offenen Probleme gelöst, dann steckt da zwangsläufig auch mega komplizierte Mathematik dahinter. Und die versteht dann nur eine Handvoll MathematikerInnen auf der ganzen Welt. Damit kommen wir dann auch zu der Geschichte, die wir heute erzählen wollen. Die Mathematik von Mochizuki verstehen nämlich auch nur die wenigsten, weshalb es eben so schwierig ist, Leute zu finden, die den neuen Beweis nachvollziehen und bestätigen können. Aber wie immer fangen wir einmal von vorne an, beziehungsweise wie immer bitte ich dich, Demian, einmal von vorne anzufangen.
Aber natürlich. Shinichi Mochizuki kommt 1969 in Tokio, in Japan, zur Welt. Aber als er 5 Jahre alt ist, zieht seine Familie in die USA. Sein Vater bekommt dort nämlich eine Stelle an der Harvard University. Und auch Mochizuki scheint ein ganz helles Köpfchen zu sein. Schon 1985, da ist er gerade mal 16 Jahre alt, beginnt er an der Princeton University zu studieren. Erst theoretische Physik, dann wechselt er zur Mathematik.
Mit 16 schon und dann auch noch Princeton. Also helles Köpfchen scheint mir fast untertrieben zu sein. Das klingt eher nach einem gleißend hellen Gehirn im hellen Köpfchen. Also mal wieder so ein richtiger Überflieger.
Ja, und das bleibt natürlich nicht unbemerkt. Damals studiert Mochizuki schon unter Leitung von Gerd Faltings. Das ist ein sehr renommierter deutscher Mathematiker, der von 1985 bis 1994 in Princeton forscht und lehrt. Und der übrigens auch der erste Deutsche ist, dem die Fields-Medaille verliehen wird. Das ist 1986.
Da ist Mochizuki aber in sehr guter Gesellschaft. Also ein Fields-Medaillenträger als Prof ist wahrscheinlich schon der Wahnsinn. Zur Erinnerung vielleicht nochmal, die Fields-Medaille ist wie der Nobelpreis der Mathematik. Eine Auszeichnung, die für herausragende Entdeckungen in der Mathematik an junge MathematikerInnen unter 40 Jahren vergeben wird. Ich kann mir vorstellen, dass so gut wie alle ambitionierten Mathe-Studis gerne bei so einem renommierten Mathematiker studieren würden. Dass Mochizuki dann ausgewählt wird, muss ja heißen, dass er da ganz besonders hervorsticht.
Absolut. Das ist zwar noch lange keine Garantie dafür, dass man auch selbst ein Spitzenmathematiker wird, aber es sind zumindest die besten Voraussetzungen, nicht wahr? Und er macht sich auch gut. 1988, also mit 19 Jahren, hat Mochizuki schon seinen Master und 1992 promoviert er bei Faltings.
Das ist schon echt heftig. Also nicht, dass es irgendwie Sinn ergibt, sich mit so jemandem zu vergleichen, aber also ich habe mit 23 gerade meinen Master angefangen und Mochizuki hat mit 23 einfach schon seinen Doktor. Wahnsinn.
Ja, ist so. Also ich selbst habe mit 29 promoviert. Also der ist wirklich schon vorn dabei. Und Mochizuki gehört auch schon Mitte 20 zur Elite seines Forschungsgebietes. Das ist die algebraische Geometrie. Wie der Name schon sagt, macht er da Geometrie, aber benutzt dafür Werkzeuge aus der Algebra. 1998 ist er auf dem Internationalen Mathematikerkongress in Berlin ein Invited Speaker. Das ist eine unbestreitbare Bestätigung, dass man es wirklich geschafft hat. Da ist er übrigens wieder schon in Japan zurück. 1994 wechselt er zum Research Institute for Mathematical Studies an der Kyoto University.
Mit noch nicht mal 30 Jahren kann Mochizuki also schon auf eine Wahnsinnskarriere zurückblicken. Das ist natürlich super beeindruckend, ohne Frage. Aber ich frage mich doch, wie geht das? Hat der überhaupt ein Leben?
Das ist eine berechtigte Frage. Also er arbeitet wirklich sehr, sehr viel und intensiv. Das sagen auch seine Kommilitonen. Mochizuki steht morgens auf und arbeitet. Andere gehen nach der Uni ein Bier trinken, Mochizuki nicht. Er konzentriert sich einzig und allein auf die Mathematik. Auch Faltings, der selbst als sehr einschüchternd beschrieben wird und der extrem hohe Ansprüche an seine Studierenden stellt, sieht natürlich Mochizukis Talent. Er drückt es nur sehr viel nüchterner aus.
Es war klar, dass er einer der Klügeren war.
Okay, Er ist super schlau und super fleißig und super ehrgeizig. Aber ein bisschen kauzig ist er schon auch, oder? Kein Bier, keine Freizeit, nur Mathe, Mathe, Mathe. Also meins wär's ganz offensichtlich nicht.
Er ist eher ein Einzelgänger. Er gibt kaum Interviews, er nimmt auch keine Einladungen von anderen Unis in Europa oder in den USA an und besucht auch kaum Konferenzen. Er verliert keine Zeit, sein ganzes Leben scheint er der Mathematik widmen zu wollen. Aber es zahlt sich aus, zumindest karrieretechnisch. 2012, da ist Mochizuki 43 Jahre alt, veröffentlicht er auf seiner Webseite 4 Manuskripte. Insgesamt mehr als 500 Seiten. Und als große Schlussfolgerung dieser Dokumente steht die Behauptung, dass er damit die ABC-Vermutung bewiesen habe. Eine sensationelle Behauptung.
Also, eine sensationelle Ankündigung eines Beweises einer berühmten mathematischen Vermutung. Das kommt uns doch irgendwie bekannt vor. Ich habe ja eben schon mal Michael Atiyah erwähnt, der 2018 behauptet hat, er habe die Riemannsche Vermutung bewiesen. Damals war ziemlich schnell klar, dass Atiyahs Ansatz falsch ist. Alle waren sich da einig. Bei Mochizuki ist es aber nicht so einfach festzustellen, oder?
Ich glaube, ich verrate jetzt wirklich nicht viel, wenn ich sage, dass jahrelang nicht klar ist, ob Mochizuki tatsächlich die ABC-Vermutung bewiesen hat. Wie wir schon gesagt haben, die Mathematik ist mega kompliziert und nur ein paar MathematikerInnen auf der ganzen Welt können sie verstehen, wenn überhaupt. Dazu kommt noch, dass Mochizuki eine neue Theorie entwickelt hat. Das bedeutet, die Experten sind auch nicht wirklich Experten, denn für sie ist auch alles neu. Anfänglich herrscht aber Optimismus. Ich würde mal sagen, das erste Jahr nach der Ankündigung glaubt die mathematische Community mehr oder weniger, dass der Beweis schon richtig sein könnte.
Einfach weil sie es glauben will? Oder gibt es echte Anzeichen dafür? Weil wenn kaum jemand den angeblichen Beweis versteht, dann kann es ja auch kaum jemand richtig beurteilen.
Es gibt da schon ein paar Anzeichen, dass der Beweis stimmen könnte. Wie wir am Anfang besprochen haben, wird erwartet, dass eine neue Mathematik gebraucht wird, um die berühmten offenen Probleme der Mathematik zu lösen. Also neue Methoden, neue Definitionen, neue mathematische Werkzeuge. Und das ist bei Mochizuki tatsächlich der Fall. Das gibt vielen das Gefühl, aha, okay, da ist was Neues, das könnte klappen.
Okay, verstehe. Und wie lange hält diese Stimmung an? Irgendwann müssen sich doch die ersten melden, die so langsam durch Mochizukis Theorie durchsteigen, oder?
Ja, müsste man meinen, oder? Doch das passiert nicht. Oder nicht ganz. Und damit fängt langsam an, die Stimmung zu kippen. Die Mathe-Community organisiert ganze Konferenzen, um die Arbeit von Mochizuki zu verstehen. Um sie zu untersuchen oder zumindest um sich in diese einzuarbeiten. Man versteht langsam mehr von dem, was er entwickelt hat, aber nicht alles. Und manche Stellen wirken schon etwas wirr und weisen nicht die mathematische Strenge auf, die man von einem Beweis eigentlich erwarten darf und muss.
Das heißt, der angebliche Beweis ist nicht eindeutig und es gibt zu viele Unklarheiten.
Genau. Und hinzu kommt, das, was die Mathe-Community versteht, das hat wenig Nutzen. Und normalerweise bringen neue Theorien auch neue Einsichten in die Mathematik allgemein. Und das ist hier nicht der Fall. Niemand wird so richtig schlau aus den Ergebnissen. Und das macht viele MathematikerInnen ziemlich misstrauisch, auch wenn sie lange keine eindeutigen Fehler finden.
Bedeutet das, irgendwann finden sie doch welche?
Also so einfach ist es nicht. Wie gesagt, Zweifel daran, dass der Beweis stimmt, haben viele. Auch ein deutscher Mathematiker denkt schon früh, dass irgendwas faul sein muss. Sein Name Peter Scholze. Kurz nach der ersten Veröffentlichung des Beweisvorschlags im Jahr 2012 liest Scholze die Arbeit und an einer Stelle stutzt er. Hier ist doch eine Schlussfolgerung falsch, da muss ein Fehler sein. Aber er ist zu diesem Zeitpunkt erst 24 Jahre alt. Irgendjemand anders mit mehr Erfahrung wird sich der Sache schon widmen, wird er sich gedacht haben, ne?
Doch dann vergehen Jahre und niemand falsifiziert oder verifiziert den angeblichen Beweis.
Bis 2018. Denn da reist Peter Scholze mit seinem Kollegen Jakob Stix im März nach Japan. Sie diskutieren eine Woche lang mit Mochizuki und veröffentlichen ein halbes Jahr nach ihrem Besuch einen Artikel mit dem vielsagenden Titel »Why ABC is still a conjecture« oder auf Deutsch »Warum ABC immer noch eine Vermutung ist«.
Die ABC-Vermutung ist eines der hartnäckigsten Probleme der Zahlentheorie und handelt von der einfachsten Gleichung, die man sich vorstellen kann.
Manon Bischoff von Spektrum der Wissenschaft ist schönerweise auch wieder mit von der Partie, um die Mathematik zu erklären. Hallo Manon.
Hi Caro.
Die einfachste Gleichung, die man sich vorstellen kann also. Ich weiß nicht, ob wir in mathematischer Hinsicht dasselbe unter einfach verstehen. Was soll diese einfache Gleichung denn sein?
Wie wäre es denn mit a plus b gleich c?
Ja, okay, das klingt wirklich überraschend easy. Ein bisschen wie eine abgespeckte Variante vom Satz des Pythagoras, also a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat. Aber es scheint ja was völlig anderes zu sein. Also was vermutet die ABC-Vermutung denn?
Die ABC-Vermutung dreht sich um Primzahlen, die in dieser einfachen Gleichung auftauchen.
Primzahlen, also Zahlen, die nur durch 1 und sich selbst teilbar sind. 2, 3, 5, 7, 11 und so weiter.
Genau, die sind sowas wie die Atome der Mathematik, also unteilbar irgendwie. Die anderen Zahlen sind da anders. Man kann sie immer durch Primzahlen ausdrücken. Also zum Beispiel ist 15 gleich 3 mal 5 oder 27 ist 3 mal 3 mal 3.
Über Primzahlen haben wir auch in der Folge zu Martin Hellman gesprochen. Die spielen ja auch eine wichtige Rolle bei Verschlüsselungen.
Genau, für gute Verschlüsselungen braucht man möglichst große Primzahlen. Und die Menschheit untersucht Primzahlen schon seit Jahrtausenden und trotzdem werfen die Zahlen bis heute noch super viele Fragen auf. Zum Beispiel, wie sie genau unter den ganzen Zahlen verteilt sind.
Und was haben Primzahlen jetzt mit a plus b gleich c zu tun?
Die ABC-Vermutung dreht sich um die Frage, wie die Primteiler von c mit denen von a und b zusammenhängen. Also Primteiler sind die Primzahlen, die eine Zahl teilen können, wie der Name ja auch schon sagt. Primteiler von 20 sind zum Beispiel 2 und 5, weil 2 mal 2 mal 5 gleich 20 ist. Und die ABC-Vermutung hat also damit zu tun, dass wenn A zum Beispiel ein Produkt aus 4 verschiedenen Primzahlen ist und B aus 5 verschiedenen Primzahlen, dann fragt man sich halt, wie viele Primzahlen muss man miteinander multiplizieren, um C zu bekommen?
Zumindest als Mathematiker fragt man sich das. Aber also für die Nicht-MathematikerInnen unter uns wie mich, hast du ein Beispiel?
Na klar, also wenn du zum Beispiel a gleich 32 nimmst und b ist gleich 8, dann ist c gleich 32 plus 8, also 40. Und a hat nur einen Primteiler, nämlich die 2, weil 2 mal 2 mal 2 mal 2 mal 2 ist 32. Und b hat auch nur die 2 als Primteiler, weil 2 mal 2 mal 2 ist 8. Und c, also 40, hat 2 verschiedene Primteiler, 2 und 5, weil 2 mal 2 mal 2 mal 5 gleich 40 ergibt.
Okay, also hat C mehr Primteiler als A und B.
Genau, und das scheint irgendwie die Regel zu sein. So etwas in der Art sagt die ABC-Vermutung tatsächlich aus. Und sie liefert ein Maß dafür, wie viele Primteiler C hat.
Also mathematisch klingt das kompliziert, aber wie kommt man denn darauf, sowas untersuchen zu wollen? Was bringt das, wenn man sicher wüsste, okay, wenn A plus B gleich C ist, dann hat C immer mehr Primteiler als A oder B?
Ja, ich gebe zu, der direkte Bezug zur Realität wird nicht sofort klar. Also der Grund, warum sich Mathematiker dafür interessieren, ist folgender. Primzahlen sind ja über die Multiplikation definiert, also über die Teilbarkeit von Zahlen. Das ist sowas wie eine multiplikative Eigenschaft von Zahlen. Die ABC-Formel verbindet aber die Zahlen über die Addition. Die ABC-Vermutung verknüpft also Addition und Multiplikation miteinander, also zwei grundlegend unterschiedliche Eigenschaften. Und tatsächlich hätte ein Beweis der ABC-Vermutung wichtige Folgen für die Zahlentheorie. Mit einem Schlag wären andere offene Fragen beantwortet.
Also wie bei der Riemannschen Vermutung in der ETIA-Folge, wo wir erzählt haben, dass es wissenschaftliche Arbeiten gibt, die rein hypothetisch sind, weil sie auf der unbewiesenen Riemannschen Vermutung aufbauen. Und sowas gibt es offenbar häufiger. Also Aussagen in der Mathematik, die sich überhaupt nur darauf stützen, dass eine andere Aussage wahr ist. Also in diesem Fall wäre das dann die ABC-Vermutung.
Ja, und tatsächlich ist sie wohl auch genauso entstanden. Die Mathematiker Joseph Easterle und David Messer diskutierten in den 80er Jahren, wie man den großen Satz von Fermat beweisen könnte. Das war eine mehr als 300 Jahre alte offene Vermutung der Zahlentheorie und galt lange als eine der größten Herausforderungen der Mathematik. Und Easterle und Messer stellten fest, dass wenn die ABC-Vermutung wahr ist, der große Satz von Fermat automatisch bewiesen wäre.
Also ist die ABC-Vermutung quasi ein Sprungbrett, um das jahrhundertealte Problem von Fermat zu lösen?
Ursprünglich ja, aber schnell merken die Mathematiker, dass die ABC-Vermutung auch für sich genommen super wichtig ist und auch noch viele weitere spannende Konsequenzen nach sich zieht. Und wenige Jahre später, also in den 90ern, wird der große Satz von Fermat tatsächlich bewiesen, aber auf ganz andere Art und Weise, ohne Bezug auf die ABC-Vermutung.
Das heißt, bei der ABC-Vermutung ist man dadurch nicht weitergekommen?
Nein, die ist nach wie vor offen. Oder auch nicht, je nachdem, wen man fragt.
Womit wir dann wieder bei Mochizuki wären.
Genau, der legt nämlich im März 2012 eine mehr als 1000 Seiten lange Ausarbeitung vor, in der er die ABC-Vermutung angeblich beweist. 500 Seiten voll mit Definitionen und Theoremen und dann gibt es noch weitere 500 Seiten voll mit vergangenen Arbeiten des Mathematikers.
Puh, das klingt sehr ausführlich und gleichzeitig aber ja auch nicht ganz ausreichend, wenn der Beweis nie richtig schlüssig ausformuliert wird.
Ja, es ist kompliziert. Und das liegt nicht in erster Linie am Umfang der Arbeit. Mochizuki begründet in seinem tausendseitigen Werk einen völlig neuen mathematischen Bereich, die Interuniversal-Teichmüller-Theorie. Ich persönlich finde da schon die Namensgebung schwierig, weil Oswald Teichmüller, nachdem die Theorie benannt wurde, Leiter einer nationalsozialistischen Studentenschaft war und Boykotte gegen jüdische Fachleute organisiert hat.
Okay, ja, da wäre ein anderer Name wirklich sehr angebracht.
Und auch so ist die neue Theorie, die mit IUT abgekürzt wird, echt kompliziert. Mochizuki hat sie über 20 Jahre lang im Alleingang entwickelt, was mega untypisch ist. Und der Stil der Arbeit, in der er die IUT vorstellt, unterscheidet sich krass von dem, wie mathematische Arbeiten sonst gestaltet sind.
Wie sieht denn so eine typische mathematische Arbeit überhaupt aus? Ich habe eigentlich keine Vorstellung.
So ein typisches Paper gliedert sich in Definition, Satz, Beweis. Also zuerst definiert man das Problem. In diesem Fall wären das dann die Bestandteile der ABC-Vermutung. Also A, B und C. Das sind natürliche Zahlen zum Beispiel. Dann kommt der Satz. Das wäre dann zum Beispiel, die ABC-Vermutung gilt. Und dann käme ein wahrscheinlich sehr langer Beweis. Der bezieht sich meist auf ältere Arbeiten und ist mit neuen Erkenntnissen angereichert. Oft besteht ein solcher Beweis auch aus vielen erklärendem Text, der die Leserinnen und Leser durch die Überlegungen führt.
Okay, und wie sieht das Ganze bei Mochizuki aus?
Völlig anders. Normalerweise sind Definition und Satz eher kurz gehalten und der Beweis umfasst alles Komplizierte, inklusive Erklärung. Bei Mochizuki ist das aber anders. Oft gibt es seitenlange Definitionen und der Beweis zu einem Satz lautet dann einfach nur, der Beweis folgt aus der Definition.
Also genau andersrum eigentlich, wie es normalerweise ist. Und daran liegt es dann auch, dass niemand den angeblichen Beweis versteht?
Also erstmal muss man ja überhaupt die Muße haben, sich so einem 1000-Seiten-Monster zu widmen und sich dann nicht vom Stil abschrecken lassen. Und dann kommt ja noch dazu, dass Mochizuki nicht bereit ist, an Konferenzen teilzunehmen und seine Ideen zu erklären. Also die meisten geben deshalb auf.
Ja gut, das finde ich verständlich.
Ja, voll. Und weil Mochizuki aber auch nicht irgendwer ist, sondern bekannt ist, dass er was auf dem Kasten hat, ist es halt echt frustrierend. Und zwei Mathematiker sind aber glücklicherweise hartnäckig. Peter Scholze und Jakob Stix.
Also die kennen sich schon ein bisschen aus mit dem Thema, haben wir gehört.
Ja, es sind nämlich auch nicht irgendwelche Mathematiker. Jakob Stix kennt sich sehr gut mit der Zahlentheorie aus, die ja Primzahlen umfasst. Und Peter Scholze ist aktuell der große Mathematiker, der Big Boss der Gegenwart. Er hat unter anderem ja auch die Fields-Medaille bekommen.
Als zweiter Deutscher überhaupt nach Gerd Faltings, dem Prof von Mochizuki. Über zwei andere Fields-Medaillenträger haben wir auch schon mal im Podcast gesprochen. Michael Etiya, der hat sie 1966 bekommen und Maya Mirzakhani 2014.
Und Scholze wird 2018 mit der Fields-Medaille ausgezeichnet, ein paar Monate nachdem er zusammen mit Jakob Stix in Tokio war.
Stix und Scholze arbeiten sich also durch dieses ellenlange Paper durch. Und was kommt dabei heraus?
Die beiden Mathematiker glauben, einen Fehler gefunden zu haben.
Okay, so. Mir kam Mochizukis Verhalten ja gleich ein bisschen verdächtig vor. Aber kannst du erklären, wo der Fehler ungefähr liegt?
Es ist natürlich super technisch. Im Endeffekt geht es um eine Stelle, an der Mochizuki zwei Objekte miteinander vergleicht und Unterschiede feststellt. Scholze und Stix behaupten aber, dass die zwei Strukturen gleich sind und Mochizukis Schlussfolgerungen deshalb falsch sind.
Und was sagt Mochizuki selbst dazu?
Dass sie Unrecht haben, natürlich.
Die Argumentation von Scholze und Stix basiert auf einer grundlegenden Fehlinterpretation der mathematischen Strukturen, die in der Interuniversal-Teichmüller-Theorie verwendet werden.
Ja gut, aber eine Partei muss sich ja irgendwie irren.
Und das ist jetzt die große Frage. Wer hat recht? Die Stimmung heizt sich aus, es gibt Kritik auf der einen Seite und Unterstützung von Mochizuki auf der anderen. Und 2017 lädt der japanische Mathematiker Shigefumi Mori seinen Kollegen Scholze nach Japan ein und bietet an, ein Treffen mit Mochizuki zu arrangieren. Scholze stimmt zu und nimmt Stix mit. Sie reisen im März 2018 für eine Woche nach Japan, um mit Mochizuki darüber zu diskutieren.
Aber wir wissen ja schon, was richtig Gehaltvolles kommt nicht dabei raus.
Mochizuki behauptet weiterhin, Scholze und Stix würden den Punkt einfach nicht verstehen. Angeblich würden sie einem offensichtlichen Missverständnis aufsitzen. Und angeblich wären seine japanischen Kollegen in Lachen ausgebrochen, als Mochizuki ihnen davon erzählt hat.
Wow, das ist eine ganz schön unsympathische Reaktion. Das klingt für mich ehrlich gesagt nach gekränktem Ego. Sonst hätte er sich doch professioneller mit der Kritik auseinandergesetzt. Aber so?
Ja, Mochizuki äußert sich echt ziemlich abfällig. Angeblich seien Stix und Scholze es nicht gewohnt, mit neuen Denkweisen zu vertrauten mathematischen Objekten umzugehen. Das klingt umso lächerlicher, wenn man bedenkt, dass Scholze zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht besonders alt ist und irgendwie in jahrzehntelangen Denkmustern festhängen würde.
Und was sagen Scholze und Stix dazu?
Ihre Kritik ist schon sachlicher. Sie beharren, ebenso wie ein Großteil der Mathe-Community, darauf, dass Mochizukis Beweis falsch ist. Scholze äußert sich gegenüber den Medien vorsichtig, aber bestimmt.
Die meisten Berichte besagen, dass kein Experte in der Lage gewesen sei, eine Stelle zu nennen, an der der Beweis scheitern würde. Das ist in der Tat nicht der Fall.
Die meisten Mathematikerinnen und Mathematiker betrachten die ABC-Vermutung also weiterhin als ungelöst. Und das ist aus meiner Sicht auch richtig so. Denn wenn niemand den Beweis nachvollziehen kann, ist er wertlos. Sonst könnte ja jeder kommen und super komplexe Sachen notieren und behaupten, irgendwas Krasses bewiesen zu haben.
Ja, ich bin sehr froh, dass Wissenschaft immer noch auf Fakten beruht. Und Fakten müssen nun mal beweisbar sein. Und der Beweis wiederum muss logisch und lückenlos und fehlerfrei sein. Und das ist Mochizukis Beweisvorschlag nun mal laut renommierten Fachleuten wie Scholz und Stix nicht. Ende der Geschichte, könnte man meinen. Aber noch nicht ganz, oder Demian?
Nein, tatsächlich noch nicht ganz. Ein paar absonderliche Dinge passieren nämlich noch. Die wollen wir natürlich unseren Hörern nicht vorenthalten. Es ist nämlich so, dass Mochizuki seine Arbeit bei einem Journal als Paper einreicht.
Das klingt an für sich vernünftig, also normalerweise. Da wird so eine Arbeit ja fachlich geprüft und nur veröffentlicht, wenn alles richtig ist. Aber wir wissen jetzt auch schon, es gibt erhebliche Zweifel an der Richtigkeit.
Die Mochizuki aber nicht akzeptiert.
Ja klar, aber Pech gehabt, würde ich sagen. Entweder der Beweis kann verifiziert werden oder eben nicht. Und dann kann er auch nicht als richtig gelten.
Tja, aber was soll ich nun sagen? Mochizukis Arbeit wird tatsächlich für die Veröffentlichung angenommen. Im Jahr 2021 erscheint sein Beweis in überarbeiteter Form im Fachjournal Publications of the Research Institute for Mathematical Sciences.
Okay, jetzt bin ich doch baff. Also, konnte der Beweis doch bestätigt werden? Oder wie ist jetzt der Stand?
Naja, nach wie vor nicht. Aus Scholzes Sicht ist der Beweis immer noch lückenhaft und deshalb nicht korrekt. Und dann gibt's da noch ein kleines Detail, bei dem viele die Nase rümpfen. Der Chefredakteur von diesem Journal ist nämlich Mochizuki selbst.
Okay, da sehe ich doch vielleicht einen klitzekleinen Interessenkonflikt. Vor allem, wenn er das nicht offenlegt.
Es ist schon so, dass Mathematiker häufig ihre Arbeiten in Zeitschriften veröffentlichen, bei denen sie als Redakteure tätig sind. Wichtig ist halt nur, dass sie nicht an der Begutachtung selbst beteiligt sind.
Und wie ist das bei der ABC-Vermutung?
Also ich habe gelesen, die Reviewer seien Kollegen von Mochizuki, also jetzt auch nicht wirklich unabhängig. Ich konnte dafür aber keine eindeutigen Quellen finden.
Okay, aber nehmen wir mal an, die Kollegen von Mochizuki hätten die Arbeit begutachtet und sie wären da super vorbildlich und korrekt bei vorgegangen. Trotzdem sagt ein Großteil der Mathe-Community, inklusive Scholz und Stix, da stimmt was nicht mit dem Beweis.
Diejenigen, die behaupten, den Beweis zu verstehen, sind nicht bereit anzuerkennen, dass dort mehr gesagt werden muss.
Und wenn es noch so viele offene Fragen gibt, dann ist die Arbeit zu einer Veröffentlichung in einem Journal doch eigentlich nicht würdig, oder?
Genau darum dreht sich halt die Kontroverse. Also insgesamt verhärtet sich hier der Verdacht immer weiter, dass da was nicht mit rechten Dingen zugeht. bis zu einem gewissen Punkt haben alle gesagt, abwarten, schauen wir mal, was kommt. Aber als Mochizuki mit seinem eigenen Journal den angeblichen Beweis veröffentlicht, werden immer mehr kritische Stimmen laut, die sagen, nee, also dieser Part hier ist unklar und dieser Part hier ist mehrdeutig und den Teil versteht kein Mensch und was soll das da hinten, erklär mal. Aber richtig und klar und deutlich, ansonsten werden wir das nicht anerkennen.
Ja gut, na klar, Mochizuki ist der Mathe-Community ja einfach was schuldig, wenn er die Anerkennung für seine Arbeit haben will.
Die Kritiker, die versuchen einfach, Antworten auf diese offenen Fragen zu bekommen. Sie würden den Beweis anerkennen, wenn die Stellen, die im Moment nicht korrekt erscheinen, entweder verständlich gemacht oder korrigiert werden. Da sind sich eigentlich alle einig. Dazu melden sich auch frühere Wegbegleiter Mochizukis zu Wort, wie Gerd Faltings.
Es reicht nicht aus, eine gute Idee zu haben. Man muss sie auch anderen erklären können. Jeder hat das Recht, so exzentrisch zu sein, wie er will. Aber wenn er Anerkennung will, muss er Kompromisse eingehen.
Das Problem ist aber, dass keine Antworten kommen.
Jeder Versuch, sich mit Mochizukis Werk auseinanderzusetzen, stößt auf die pauschale Behauptung, dass man ihn völlig missverstanden habe. Er weist ziemlich herablassend jeden Versuch zurück, ihm auf halbem Wege entgegenzukommen.
Von Mochizuki kommen vor allem Vorwürfe und Anschuldigungen. Selbst gegenüber Kritikern, die Mochizuki noch verteidigen, wird er ziemlich ausfallend. Zum Beispiel dem indischen Mathematiker Kirti Joshi gegenüber. Joshi erkennt an, dass Mochizukis Arbeit nicht ganz korrekt ist, aber anders als Scholze möchte er diesen Fehler korrigieren. Er ist also in gewisser Weise ein Unterstützer Mochizukis, weil er seine Theorie retten möchte und auch glaubt, das zu können.
Meine Arbeit ist Mochizukis Beweis der ABC-Vermutung. Und ich denke, dass wir bis auf einige notwendige Anpassungen meiner Preprints nun in der Lage sind, die Gültigkeit des Hauptsatzes der Interuniversal-Teichmüller-Theorie belastbar zu verifizieren.
Das klingt ja sehr zuversichtlich.
Das Irrwitzige aber ist, dass Mochizuki auch Joshi total fertig macht.
Für jeden Leser von Joshis Preprints, der über ein solides Verständnis des mathematischen Inhalts verfügt, ist es offensichtlich, dass der Autor keine Ahnung von der Theorie hat und dass die Preprints keinerlei sinnvolle mathematische Inhalte enthalten.
Also Mochizuki sagt nicht, hurra, endlich unterstützt mich hier jemand, sondern er schreibt in seinem wissenschaftlichen Manuskript, der Typ versteht doch nichts. Alles, was ich gemacht habe, ist sowieso schon richtig, da gibt es nichts zu korrigieren.
Mich erinnert das alles an Menschen, die sich schon so tief in ihre Lügen verstrickt haben, dass sie einfach nicht mehr zurückrudern können, weil sie dann komplett ihr Gesicht verlieren würden. Am Anfang habe ich Mochizuki ja noch abgenommen, dass er zu 100% hinter seiner eigenen Theorie steht, aber nach so viel profunder Kritik, da wäre es doch mal an der Zeit, sich mit den Kritikpunkten auch auseinanderzusetzen. Also auch zum Wohle seiner Theorie, seines Ansehens und ja auch seiner Karriere.
Ja, also wie Mochizuki sich verhält, das ist eigentlich völlig unter dem Niveau eines wissenschaftlichen Diskurses. Und das kritisieren auch viele Menschen im Internet, die die Schlammschlacht mitverfolgen.
Ich bin verwirrt. Ich hatte den Eindruck, Joshi wäre gegenüber Mochizuki und dessen Arbeit äußerst respektvoll gewesen. Er hat sich dafür eingesetzt, dass die Mathe-Community die Arbeit wertschätzt, die andere scheinbar schon abgeschrieben hatten.
Niemand wird so richtig schlau aus, Mochizuki. Bis heute. Und ich finde, Peter Scholze fasst das ganze Drama um diese IUT-Theorie, also den angeblichen Beweis der ABC-Vermutung, ganz gut zusammen. Obwohl er Joshis Korrektur ebenfalls nicht anerkennt, weil er glaubt, der Beweisvorschlag sei einfach nicht zu retten, verurteilt er den persönlichen Ton, den Mochizuki gegenüber Joshi und den anderen Kritikern anschlägt.
Ich hätte mir gewünscht, Mochizuki hätte sich nur auf die mathematischen Aspekte konzentriert. Joshi, tut mir leid und den Rest des Manuskripts bedauere ich sehr. Und ganz allgemein fühle ich mich als Mitglied der mathematischen Gemeinschaft zutiefst beschämt.
Puh, das zeigt ganz gut, wie hoch die Wellen schlagen in diesem ganzen, ja, ich würde schon fast sagen Skandal. Wobei der Skandal ja nicht nur der angebliche Beweis selbst ist, sondern vor allem der Umgang Mochizukis mit der Kritik. Manon, du hast im Vorhinein erzählt, dass dich der ABC-Skandal auch gestreift hat.
Ja, also als mir das Thema der ABC-Vermutung zum ersten Mal untergekommen ist, war mir das ganze Ausmaß der Geschichte überhaupt noch nicht bewusst. Ich hatte eine kurze Meldung dazu für die Arbeit geschrieben, dass ein japanischer Medienmogul 1 Million US-Dollar Belohnung für die Lösung ausgeschrieben hat.
Das war im Juli 2023.
Genau. Und im Artikel dazu habe ich geschrieben, dass die Mathe-Welt immer noch darüber streitet, ob die ABC-Vermutung nun gelöst ist oder nicht. Mein Artikel wurde dann von Scientific American ins Englische übersetzt und am Wochenende stehe ich auf und habe meinen ersten Shitstorm auf Twitter.
Oh, hast du dich da versehentlich in irgendwas eingemischt, dessen Ausmaße dir nicht ganz bewusst waren?
Ja, irgendwie schon. Also ein Mathematiker mit vielen Followern meinte, dass meine Meldung incredibly irresponsible wäre. Ich klickte mich dann durch die Kommentare, von denen viele richtig böse waren. Und zum Beispiel meinte auch jemand, Journalisten würden halt nie auf Forscher hören und so weiter. Und beim Lesen habe ich dann gemerkt, den Mathematikern hat einfach nicht gepasst, dass ich geschrieben habe, die Mathewelt sei sich uneinig. In Wirklichkeit wären fast alle bis auf wenige Einzelne halt einer Meinung.
Also der Vorwurf war quasi false balance, also dass es in deinem Artikel so gewirkt hat, als würdest du denjenigen, die den Beweis trotz Fehlern akzeptieren, zu viel Raum geben?
Ja, die haben sich eigentlich nur über diesen einen Satz in meinem Artikel geärgert. Den habe ich dann natürlich geändert und schon waren alle auf einmal happy. Also ich habe echt nicht verstanden, warum die deshalb so einen riesigen Aufriss gemacht haben. Ich hatte zuerst voll den Schock, weil ich dachte, dass ich einen riesigen Fehler gemacht hätte.
Jetzt wissen wir, nach insgesamt 11 Jahren ABC-Beweis- oder Nicht-Beweis-Debatte war die Stimmung einfach ziemlich hochgekocht. Meine Güte, einerseits gut und wichtig, es in der Wissenschaft genau zu nehmen. Andererseits halte ich es auch ein bisschen wie ein Reddit-User, der die Reaktion Mochizukis auf Yoshi kommentiert hat. Der Kommentar wäre aber auch allgemein ein ganz guter Appell an alle, die sich im Internet an Debatten beteiligen.
Bitte setz dich hin, trink eine Tasse Tee und beruhige dich.
Also erstmal hinsetzen, durchatmen, Tee trinken und dann sachlich kommentieren. Es könnte doch so einfach sein. Damit kommen wir zum Ende dieser Folge über die Kontroverse um den angeblichen Beweis der ABC-Vermutung. Ich finde, diese Geschichte verdeutlicht ganz gut, zum einen, wie groß der Druck auf einige MathematikerInnen sein muss, die ganz oben mitspielen wollen. Und zum anderen zeigt die Geschichte, wie kompliziert die heutige Mathematik ist, dass nur so wenige Menschen die wichtigsten neuen Fortschritte überhaupt verstehen. Denn so übermenschlich mir einige WissenschaftlerInnen und ihre Expertise vorkommen, sie sind eben auch nur Menschen. Mit Ambitionen und mit Fehlern. Und das sollten wir normalisieren. Wenn sich also jemand verrennt, dann werfen wir als Reaktion keine Nebelkerze, sondern zünden ein Leuchtfeuer. In 2 Wochen hören wir uns wieder mit der nächsten Geschichte aus der Mathematik. Es wird dann um einen bedeutenden Mathematiker des 19. Jahrhunderts gehen. Dessen Lehrer hat damals über ihn ins Klassenbuch geschrieben, dass er im Alter wahrscheinlich einer der größten Mathematiker aller Zeiten sein werde. Geschichten aus der Mathematik ist eine Kooperation vom Podcast Radio Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Die Idee für den Podcast und die Story kommen von Demian Nauel-Goos. Die Mathematik erklärt hat Manon Bischoff. In der Redaktion mitgeholfen hat Marie Jainter. Die Musik kommt von Tim Schmutzler. Produziert hat die Folge Stanley Baldauf. Und die Moderation kommt von mir, Caroline Breitschädel. Alle Folgen findet ihr auf detektor.fm und spektrum.de.